Und wir starten gleich bei der AfD im Deutschen Bundestag. In der vergangenen Woche hatten wir Rüdiger Lukassen in unserer Sendung. Er war verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion. Im Kontrafunk hat er dann berichtet, dass sein Rücktritt von diesem Posten nicht ganz freiwillig war. Es gab also Knatsch. Heute haben wir seinen Nachfolger zu Gast. Es ist Jan Nolte. Auch er war einige Jahre bei der Deutschen Bundeswehr und auch er ist seit 2017 Mitglied des Bundestags, also einer von den altgedienten AfDlern. In dieser Woche wurde er dann zum verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktion gewählt. Herr Nolte, guten Abend.
Guten Abend, Herr Gollmer.
Herr Lukassen hat uns berichtet, dass er nicht ganz freiwillig abgetreten ist, sondern auf Druck des Gremiums, dem Sie jetzt vorstehen. Wie haben Sie die Geschichte wahrgenommen?
Naja, was heißt auf Druck? Es gab da Verwerfungen im Arbeitskreis. Das ist so, da hat eins zum anderen geführt über einen relativ langen Zeitraum und am Ende war die Unterstützung so einfach nicht mehr da. Ganz freiwillig macht das natürlich keiner, vorzeitig da zurückzutreten. Auch ich habe das wirklich bedauert, dass es sich am Ende so entwickelt hat, aber es ging schlussendlich nicht mehr anders. Wie gesagt, also verschiedene interne Vorwürfe sind der Grund dafür und wir werden jetzt weiterhin aber Verteidigungspolitik gemeinsam machen. Rüdiger Lukassen gehört dem Arbeitskreis Verteidigung an, er gehört dem Verteidigungsausschuss an und wir werden da gut weiter zusammenarbeiten.
In diesem Konflikt ging es ja auch um ein Sachthema. Herr Lukassen befürwortet die Rückkehr zur Wehrpflicht. Tino Chrupalla und Björn Höcke vertreten aktuell eher die Position, dass es in der aktuellen Situation keine gute Idee ist, der Bundesregierung die Wehrpflicht an die Hand zu geben. Wie stehen Sie dazu?
Na, man darf da nicht Korrelation mit Kausalität verwechseln. Es gab da eine Fehde, aber man muss sagen, diese Wehrpflichtgeschichte, das war schon lange abgeräumt. Das hat also überhaupt keine Rolle gespielt. Wir im Arbeitskreis Verteidigung befürworten natürlich mit breiter Mehrheit die Wehrpflicht. Das hatte also einfach andere Gründe.
Sie befürworten die Wehrpflicht, aber es gab ja durchaus die Bedenken, auch von Björn Höcke zu sagen, also diese Bundesregierung, die ist verantwortungslos. Wir trauen denen gar kein vernünftiges außenpolitisches Handeln zu und im schlimmsten Fall schicken die deutsche junge Menschen nach in die Ukraine und in den Kampf gegen Russland. Das sind ja die Bedenken. Teilen Sie die nicht?
Die Bedenken teile ich nicht. In Deutschland hat jeder, selbst im Kriegsfall noch, das Recht, den Wehrdienst zu verweigern. Ein Interesse daran, deutsche Wehrpflichtige irgendwie in die Ukraine zu verlegen, besteht auch aus militärischen Gründen überhaupt nicht. Und wie gesagt, gegen seinen Willen kann da niemand zu verpflichtet werden. Und das sind auch überhaupt nicht die Soldaten, die man in so einem Fall an der Front braucht. Auch Russland setzt keine Wehrpflichtigen an der Front ein. Ganz zu Anfang des Krieges ist das aufgrund schlechter Organisation so gewesen. Die sind dann ruckzuck wieder abgezogen worden. Also diese Sorge, dass jemand, der jetzt fachlich da nicht so mit befasst ist, das ging ja auch darum, dass dort die Sorgen der Wähler adressiert wurden. Diese Sorge, die muss man natürlich ernst nehmen. Es ist nicht jeder Fachpolitiker und deswegen muss man das auch adressieren, aber aus fachlicher Sicht kann ich nur immer wieder betonen, dass wir eine Wehrpflicht brauchen, um unsere Bundeswehr verteidigungsfähig zu halten. Und man verteidigt ja auch nicht die Bundesregierung. Man verteidigt ja nicht in erster Linie Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Die verteidigt man natürlich irgendwo mit. Aber meine Motivation wäre zu verhindern, dass deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt werden, dass deutsche Zivilisten umkommen. Wir sehen ja im Ukraine-Krieg, was das für Zivilisten auch bedeutet, wenn Krieg herrscht im eigenen Land. Und ich glaube, es ist wichtig, unsere Leute hier im Ernstfall auch zu schützen.
In den vergangenen Wochen kam dann auch ein Thema auf, das durchaus für Verunsicherung gesorgt hat. Es geht um diese Ausreiseanträge, die erwachsene Männer in Deutschland stellen müssen, wenn sie das Land länger als 3 Monate verlassen wollen. Dazu haben Sie auch eine Anfrage im Deutschen Bundestag gestellt. Wie viele haben denn solche Anträge dann tatsächlich auch gestellt?
Es sind über 500 gewesen. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, weiß ich nicht mehr auswendig, aber schon eine ganze Reihe. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Ministerium da einfach ein Versehen gemacht hat. Wir haben es ja auch gesehen an der Reaktion des Verteidigungsministers. Sowas darf einem Ministerium natürlich nicht passieren. Die haben die Regelung ja wieder kassiert. Aber man muss vorsichtig sein, weil so ganz zurückgenommen haben sie es auch nicht. Der momentane Stand ist, sobald es eine echte Wehrpflicht gibt, und darüber muss ja der Bundestag entscheiden, wenn man also sieht, dass nicht genügend Freiwillige kommen, dann müsste der Bundestag diesen jetzigen Wehrdienst in eine Wehrpflicht umwandeln. Und nach dem Willen der Bundesregierung und des Verteidigungsministers würde dann diese Pflicht wieder greifen, diese Genehmigungspflicht. Und das ginge über das hinaus, was wir früher hatten. Es gibt seit Jahrzehnten im Gesetz angelegt diese Genehmigungspflicht, aber die greift normalerweise nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. Und das wäre dann eben nicht so, sondern da würde das Einsetzen einer richtigen Wehrpflicht schon für reichen. Und da muss man natürlich dagegen vorgehen. Ich bin sowieso immer kritisch, wenn der Staat mehr Rechte haben möchte, um den Bürger irgendwie zu gängeln. Meiner Meinung nach gibt es da sowieso bedenkliche Entwicklungen in vielerlei Hinsicht. Und wenn man denn als freier Mensch noch fragen darf, ob man mal 3 Monate ins Ausland gehen darf, also das geht deutlich zu weit. Die Gefahr ist also noch nicht so richtig gebannt.
Ja, da haben Sie jetzt gesagt, das scheint wohl ein Versehen gewesen zu sein. Für einen Oppositionspolitiker war das ein recht mildes Urteil. Ich sah es mal aus der Sicht eines betroffenen Staatsbürgers und eines Journalisten. An Versehen glaube ich nicht. Ich würde eher sagen, es sind 2 Möglichkeiten. Man hat es mit Absicht reingeschrieben und war dann verwundert, dass es einer mitbekommt und dagegen auf einmal eine Opposition entsteht in Deutschland. Oder zweitens, das Verteidigungsministerium schreibt seine Gesetzesvorlagen überhaupt nicht selber, sondern das machen irgendwelche hochbezahlten Berater und darum wusste man vielleicht tatsächlich nicht, was da drin steht.
Na gut, das Letztere wäre ja dann auch wieder ein Versehen. Also das Ministerium, die internen Vorgänge dort kenne ich nicht, aber an der Reaktion und wie schnell das denn abgeräumt wurde, man hat ja überhaupt nicht den Versuch unternommen zu verargumentieren, warum wir das jetzt brauchen. Man hat denn dafür argumentiert, warum man das im Wehrpflicht, also wenn wir Wehrpflicht hätten, bräuchte, nämlich damit die Bundesregierung weiß, wie viele Männer im wehrfähigen Alter gibt es denn. Aber naja, also das ist ja jetzt auch kein allzu signifikanter Anteil an jungen Männern, der da mehr als 3 Monate ins Ausland geht, zumal wir ja also im Falle einer Wehrpflicht auch nur einen kleinen Teil wirklich einziehen wollen. Für mich ist das kein Argument. Also wie gesagt, man hat da direkt wieder zurückgerufen. Ich vermute, da ist irgendwie ein bisschen Chaos gewesen und man ist sich da nicht so richtig drüber im Klaren gewesen, was man eigentlich da reingeschrieben hat. Auch was das bürokratisch natürlich bedeutet, hätte es ja auch ein völliger Wahnsinn. Aber wie gesagt, der Wille ist durchaus da, das bei Einsetzen einer richtigen Wehrpflicht fortzuführen. Und das dürfte man natürlich so nicht hinnehmen, weil das eben deutlich über das hinausgeht, über die Rechtslage, die wir vorher gehabt haben.
Apropos Chaos, das bringt uns dann wieder zur AfD-Fraktion, die möglicherweise ein chaotischer Haufen ist oder doch lieber ein gieriger Haufen, wie Alexander Gauland das ja 2017 gesagt hat. Diese Lukassen-Debatte ist jetzt gerade abgeklungen und schon kommt die nächste, nämlich die um Matthias Moosdorf. Der könnte vom Fraktionsvorstand bestraft werden, weil er gegen den außenpolitischen Sprecher Markus Frohnmeier geschossen hat. Interessanterweise eine ähnliche Konstellation wie bei Ihnen, weil Moosdorf der Vorgänger von Frohnmeier ist. Wir wollen uns vielleicht nicht allzu sehr mit der Personalie der beiden Männer beschäftigen, eher mit dem, was dahinter steht, möglicherweise ja auch eine Form von Richtungsstreit in der AfD, in welche Richtung man gehen will. Wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen, man will mit Russland und Präsident Putin reden, man will die Sanktionen gerne wegnehmen, damit man wieder Gas bekommen kann, auf der einen Seite, und man findet die Politik von Donald Trump eigentlich auch ganz interessant. Wo steht die AfD da?
Also das sind 2 unterschiedliche Themen, was Moosdorf angeht. Wir haben das ja auch in der Fraktion besprochen. Das spiegelt jetzt keinen allgemeinen Unmut in der Fraktion wider, sondern da steht er relativ alleine da aus meiner Wahrnehmung. Da geht es einfach darum, dass man in der richtigen Art und Weise sich miteinander austauschen muss. Kritik ist natürlich immer willkommen. Was das Verhältnis zu Russland angeht, naja, wir sehen das ein bisschen differenzierter vielleicht als die CDU. Auch die AfD hat immer wieder erklärt, dass der Angriff auf die Ukraine natürlich klar zu verurteilen ist. Ich bin dazu auch immer wieder gefragt worden, habe immer wieder auch das Offensichtliche nochmal betont, nämlich dass Russland natürlich uns auch vor sicherheitspolitische Herausforderungen stellt. Russland wendet Mittel der hybriden Kriegsführung gegen Deutschland an. Das ist sonnenklar und da müssen wir auch auf der Hut sein. Gleichwohl wird Russland sich auch nicht eines Tages einfach in Luft auflösen und wir müssen einen pragmatischen Umgang dazu finden. Wir müssen eine stabile Friedensordnung irgendwann hinbekommen in Europa. Auch ich bin der Meinung, dass der Westen in der Vergangenheit durchaus Fehler gemacht hat. Das ist so im Umgang mit Russland. Das sehen auch in der AfD sehr viele so. Aber keiner davon rechtfertigt natürlich diesen Angriff jetzt auf die Ukraine. Also wir müssen uns sicher entscheiden, sind wir Partner der USA? Das sind wir natürlich. Die USA ist unser wichtigster NATO-Partner und das soll auch so bleiben bei aller Kritik am Vorgehen im Iran, das ich nicht für zielführend halte, ehrlich gesagt. Bleibt das natürlich so, aber das schließt nicht aus, dass man natürlich in Europa nun mal einen pragmatischen Umgang miteinander finden muss. Und das gilt auch für den Umgang mit Russland.
Wenn die USA weiter der engste Partner von Deutschland sein sollen oder einer der engsten, muss man schon auch sehen, dass Donald Trump ja die Deutschen nicht informiert hat vor diesem Waffengang gegen den Iran. Und danach hat er Forderungen aufgestellt und Vorwürfe gemacht. Auch die Grönland-Debatte wirkte jetzt von Seiten der USA nicht direkt partnerschaftlich geführt. Also wie würden Sie das Verhältnis beschreiben?
Ja, absolut. Das sind alles valide Punkte. Nur in der Außenpolitik geht man natürlich dann auch nicht so vor, dass man sagt, okay, und jetzt seid ihr nicht mehr unsere Partner und wir brechen jetzt miteinander. Solche jahrzehntelangen Beziehungen, die macht man natürlich dafür dann nicht einfach kaputt. Aber klar, das sind Dinge gewesen, die sind zu kritisieren, die kritisiere auch ich. Wir wissen überhaupt nicht, warum die Seeblockade jetzt weiter aufrechterhalten wird, nach dem, was man den Medien so entnehmen kann. War ja die Straße von Hormuz kurz offen und wurde dann wieder geschlossen, weil diese Seeblockade fortgesetzt wurde. Da frage ich mich ja, warum wurde sie denn fortgesetzt? Und ich würde auch gerne wissen, ja, was ist denn da jetzt noch auf dem Tisch? Warum wird denn da jetzt noch verhandelt? Immerhin schädigt das hier wirklich ernsthaft unsere Wirtschaft, was hier gerade passiert. Kerosin ist ein Thema, es gibt aber noch viele andere Sachen, Ammoniak, Schwefel, vieles wird sich auch in Zukunft erst auswirken. Und da muss man natürlich schon sagen, kann man von dem Partner auch verlangen, dass der uns da mehr mit einbindet. Aber solche Debatten muss man führen können unter Partnern. Man kann auch unter Partnern mal Meinungsverschiedenheiten haben. Das ändert aber nichts daran, dass die USA für uns natürlich in Zukunft auch wichtig sind.
Abschließend noch kurz eine ganz andere Frage, nämlich zum Bundesparteitag. Wir sprechen ja gleich mit Max Mannhardt über die Proteste gegen die AfD. Also linke Gruppen wollen den Parteitag verhindern und Erfurt praktisch abriegeln. Wie gehen Sie mit solchen Drohungen um? Geht das spurlos an Ihnen vorbei?
Ach, also ich habe mich da so dran gewöhnt, wenn Parteitag ist, dann muss man eben aufpassen, wo man parkt und wie man sicher dahin kommt. Und ich spreche mich dann mit dem BKA ab, das gehört irgendwie ganz normal dazu. Also ich gehe das spurlos an mir vorbei, weiß ich nicht, aber es stört mich auch nicht mehr so richtig. Das ist eben Politik, das mache ich seit vielen, vielen Jahren so. Also ich denke da nicht mehr groß drüber nach.
Sagt Jan Nolte, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag. Herzlichen Dank, Herr Nolte.
Dankeschön.